Und sie bleiben im Gedächtnis. Und so manch ein Koster hat dadurch auch nicht selten Kultcharakter entwickelt. Außerdem geben sie häufig dieser Filmhandlung oftmals eine besondere oder auch entschlossene Wendung. Und auch in der Bibel finden wir immer wieder solche Co-Stars. Und so möchte ich mit euch in diesem Sommer ein paar Co-Stars der Bibel, Helden und Heldinnen der zweiten Reihe in der Bibel, näher anschauen und betrachten. Helden sind ja eigentlich so Personen, die besonders herausstechen. Sie werden von Menschen umjubelt oder angesehen. Und wir entdecken aber auch immer wieder in der Bibel Menschen, die Einsatz für Gott gebracht haben, obwohl sie vielleicht weniger bekannt oder gar nicht bekannt sind. Sie sind vielleicht nicht so bekannt wie Abraham, Mose, Josua oder auch David, Paulus. Aber in Gottes Augen sind auch sie Helden, weil sie sich für ihn und mit ihnen für das Reich Gottes eingesetzt haben. Und ich selber bin immer wieder persönlich ergriffen oder auch fasziniert von Personen in der Bibel oder der Kirchengeschichte. Ich bin fasziniert, was man von ihrem Leben mit Gott lernen kann. Und ich denke, dass wir auch in unserer heutigen Zeit immer wieder Glaubensvorbilder, gute Glaubensvorbilder brauchen, an denen wir uns orientieren können. Vor 2 Wochen haben wir uns in einer Predigt Kaleb angeschaut, der auch eine Art Held der zweiten Reihe ist. Und er war einer der 2 Kundschafter, der ja für seine Treue, für seinen Mut und Vertrauen Gott gegenüber belohnt worden ist und ins verheißene Land einziehen durfte. Und heute Morgen möchte ich mit euch eine weitere Person aus dem Alten Testament anschauen, einen Mann. Und ich habe euch mal einen Steckbrief mitgebracht, den ich euch kurz vorlesen möchte, bitte mal nächste Folie. Da heißt es, sein Glaubensmut führte ihn in den Kampf. Seine Treue gewann ihm die Anerkennung seines Volkes. Seine Demut brachte ihm die Freundschaft des Mannes, der an seiner Stadt König werden würde. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber es war der Mut und die Selbstlosigkeit seines besten Freundes, die die Tür für Davids Herrschaft öffneten. Ein Mann von Ehre und tiefem Glauben. So, und jetzt ist etwas biblischer Unterricht angesagt. Wer von euch hat denn da eine Vorahnung oder Ahnung, um wen es sich hier in diesem Steckbrief handelt? Ein Mann aus dem Alten Testament? Schwere Frage, ist schon fast zu viel gesagt. Ich hätte noch kürzer machen sollen. Ich habe es einfach mal komplett so abgeschrieben, wie ich es gefunden habe. Also, Klaus sagt, um wen handelt es sich? Richtig, genau, es handelt sich um Jonathan. Ich möchte heute Morgen kurz mit euch Jonathan etwas näher anschauen. Die erste Folie, Jonathans Herkunft und Hintergrund. Jonathan war Sohn von Saul. Er war der damalige König Israels. Seine Mutter Ahinoam ist nicht viel erwähnt worden in der Bibel oder nicht viel berichtet. Jonathan war der älteste Sohn. Er hatte noch 2 Schwestern und 2 Brüdern. Und die jüngere Schwester wurde auch später Davids Frau. Das geistliche Leben des Königs Sauls wurde von Jahr zu Jahr schlechter und schwand. Und mehr Unsicherheit trat in seinem Leben auf und der Wunsch nach Anerkennung führte schlussendlich dazu, dass er die Berufung, die er von Gott bekommen hat, nicht mehr wirklich gerecht geworden ist. Er war zwar ein beeindruckender Mann mit starker Natur und er hatte eine Berufung, doch sein Inneres war nicht in Ordnung. Und das brachte mehr und mehr auch Auswirkungen auf sich, seine Familie und sein Land. Es scheint, als ob Saul unfähig war zu lieben. Mit der Zeit erwies er sich mehr als ein eifersüchtiger und launischer, eigenwilliger Mensch. Und genau in diesem Umfeld, in dieser Familie, wuchs Jonathan auf. In einem Zuhause, das von Unentschiedenheit und Willkür des Vaters geprägt war. Und trotzdem zeigte Jonathan sein Leben lang eine tiefe Verbundenheit zu seinem Vater. Und zweifelslos in vielen Bereichen unterstützte er ihn immer wieder. Und neben dieser Familienspannung oder auch Herausforderung war auch das geschichtliche Umfeld nicht ganz ohne. Das Volk Israel wurde ständig von dem Nachbarvolk der Philister angegriffen, beraubt und ausgeplündert. Und ihm wurden auch viele Waffen, Schwerter entwendet. Und nachdem Saul zum König berufen war, versammelte er einmal wieder die israelische Armee. Und sie bekamen einen Sieg, aber das allein durch ein Gebet und Beistand des Propheten Samuels. Doch im Laufe der Zeit gelang es Saul immer weniger, sein Volk zu motivieren zum Kampf. Und bis sie am Ende eingeschüchtert waren oder fast ohnmächtig waren, sich gegen sie zu stellen. König Saul war also ein sehr unentschlossener Führer, König. Und dadurch zögerten die Philister nicht und überwältigten das Volk Israel immer wieder und entwaffneten es. Und nur Saul und Jonathan hatten noch ein Schwert, hieß es in der Bibel. Und so lesen wir in 1. Samuel 3, Vers 16, als die Israeliten die Übermacht sahen, versteckten sie sich in Höhlen hinter Dorngestrepp und in Felsspalten, in Grabkammern und Zisternen. Also als wäre das nicht genug, überschattete noch eine weitere Tatsache den Hintergrund von Jonathan Leben. Nachdem Saul ungehorsam war, kündigte nun auch noch der Prophet Samuel ein Gericht über Saul an. Das Königtum Sauls sollte weggenommen werden und Gott hatte einen neuen Nachfolger anstelle von Sauls Sohn erwählt. Was war das für eine Prophezeiung? Wie muss es Jonathan damit gegangen sein? Wenn jemand Grund hätte, verbittert zu sein, verzweifelt zu sein, dann wohl Jonathan. Doch trotz all dieser Umstände resignierte er nicht, sondern diente mit seinem Leben Gott und seinen Mitmenschen. Und hier komme ich auch zu meinem zweiten Punkt, der Mut dieses Jonathans, was mich begeistert hat. Und so geschah es, dass Jonathan es nicht mehr mit ansehen konnte, wie die Israeliten unter diesem Angriff und unter diesem Nachbarvolk der Philister litten. Und er unternahm etwas. Eines Tages rief Jonathan seinen jungen Waffenträger. Und er sagt, komm, lass uns rübergehen zu diesem Philisterposten. Auf dem ersten Eindruck, als er diesen jungen Waffenträger rief, muss der wahrscheinlich auch gedacht sein, was ist mit dem Jonathan los? Überschätzt er sich da nicht? Er wollte mit ihm in einer Art Guerillataktik da einen Philisterposten angreifen, das zur damaligen Zeit auch nicht ungefährlich war und mit dem Tod enden konnte. Aber mit Geschick kletterten die beiden ein paar Felsspalten hoch zu diesem Posten und griffen die Philister an. Und die Idee, die Umsetzung klappten. Die Philister wurden überrascht und über 20 Philister wurden getötet. Im Philisterlager brach eine große Hektik, ein großes Chaos, ein Schrecken auf und alle flüchteten. Es war also keine leichtsinnige Idee des Jonathans. Denn auf den zweiten Blick, wenn wir uns den Vers anschauen, er steht in 1. Samuel 14, Vers 6, ich möchte ihn mit euch zusammen lesen, heißt es, da sagt er zum Waffenträger nämlich Folgendes: Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen, also der Ungläubigen, die nicht Israeliten sind. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Jonathan hatte den Angriff ausgeführt im Bewusstsein, dass er es mit einem großen Gott zu tun hat, der ihnen etwas zugesprochen hat, etwas versprochen hat, der einen Bund mit Israel geschlossen hatte. Und dies nahm Jonathan jetzt im Glauben in Anspruch. Und er sagte, Gott kann, durch viele oder wenige kann er helfen. Und so machten die zwei sich auf den Weg und überwältigten mindestens 20 Soldaten. Gott liebt es, mit kleinen Zahlen zu arbeiten, um große Dinge zu tun. Und das macht er, dass ihm allein auch dann nur am Ende alle Ehre gebührt. Im Israel gab es, wie gesagt, nur zwei Schwerter. Die Philister hatten wohl alle entwendet oder bei einem Sieg mal mitgenommen. Und sie hatten nur sehr geringe Waffen oder auch Mittel, um gegen sie standzuhalten. Aber Gott schenkte Israel den Sieg an diesem Tag. Er stürzte die Feinde ins Verderben. Er schickte ein großes Schrecken, dass alle zu Boden fielen. Und diese ausweglose Situation machte damals Jonathan nicht, dass er auch Angst bekommen hatte oder gelähmt war. So wie die Soldaten oder wie Saul, die sich versteckt hatten. Nein, er war auch nicht leichtsinnig und ist einfach losgezogen, sondern er baute auf einen großen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht oder wie es dir in der vergangenen Woche gegangen ist. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal überfordert oder du hast Hindernisse im Alltag, Situationen und du fühlst dich vielleicht so wie Saul und die Krieger. Erstmal abwarten und gucken, was geschieht. Vielleicht etwas Ungewissheit ist da oder auch Ängste, du fühlst dich vielleicht wie gelähmt. Vielleicht siehst du auch gerade nur diese Hindernisse und diese aussichtslose Situation. Dann möchte ich dich ermutigen, blick auf zu Gott. Du weißt vielleicht noch nicht, wie alles werden wird oder kannst vielleicht auch noch nicht alles einsortieren. Aber ich möchte dich bitten, blick auf Gott. Schau auf ihn, auf den lebendigen, großen und mächtigen Gott. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Wie oft habe ich das auch in meinem eigenen Leben erlebt, wo ich mit Gott gar nicht gerechnet habe oder überhaupt nicht. Und wo er mich überrascht hat. Wo er trotz vielleicht meiner Ängste und Zweifel Dinge getan hat, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Wie Mike es auch berichtet hat. Ja, das Unvorstellbare, das über meinen Verstand, über meine Grenzen hinausgeht. Aber Gott kann heute auch noch heilen. Er kann heute auch noch Wunder tun. Er kann Menschen bewegen, sich auf den Weg mit ihm zu machen. Er kann gesund machen. Ein paar Punkte, die ich aus dieser Geschichte hier von Jonathan gelernt habe. Jonathan trifft eine Entscheidung. Er kennt seinen Gott. Er glaubt an einen Gott, der Möglichkeiten hat, ihm zu helfen, Hindernisse zu überwinden. Und er fasst diesen Entschluss im Vertrauen auf Gott. Und Jonathan verpflichtet auch nicht Gott dafür seine Pläne und sagt, Gott, ich mache das und jenes und du musst mir dafür Segen geben. Er ist auch nicht unsicher. Nein, er geht im Vertrauen auf Gott, dass er ihm zur rechten Zeit die richtigen Schritte zeigt. Und so tut er es auch. Gott schenkt ihm den Sieg über die Philister. Er vertraut Gott und seiner Verheißung. Er ist davon vollkommen überzeugt, dass Gott ihn auch, wenn er nur wenig Mittel zur Verfügung hat und auch vielleicht schwach ist, befähigt er ihn, diese Möglichkeit, damit Gott den Sieg einzubringen. Mein letzter Punkt, Jonathans Freundschaft. Schauen wir uns einen weiteren Abschnitt in Jonathans Leben an. Jonathan und David kennen sich schon relativ zu Kindheitszeiten. Sie laufen sich wahrscheinlich öfters auch über den Königshof immer mal wieder über den Weg. Aber zunächst ist da noch keine Freundschaft in Sicht. Erst in einer Extremsituation kommt es zu einer Freundschaft. Das Heerlager der Israeliten wird wieder von den Philistern herausgefordert. Diesmal ein besonders großer namens Goliath. Und er verhöhnt Gott und das Volk Israel. Und schließlich entscheidet sich David, gegen diesen Riesen zu kämpfen. Und es wird eine spektakuläre Aktion. David besiegt diesen Riesen mit einer Steinschleuder. Er tötet ihn und schenkt Israel den Sieg. Und nach diesem Sieg lesen wir dann Folgendes, was in diesem Heereslager geschieht. Ich möchte mit euch diesen Text kurz anschauen. Da heißt es, es verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Mantel aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Rüstung, sein Schwert, sein Bogen und sein Gürtel. Die Geschichte, wenn man sie sich näher in 1. Samuel anschaut und betrachtet, ist eine beeindruckende Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft. Und so manch einer wünscht sich vielleicht auch manchmal so einen Freund, eine Freundin, so wie Jonathan dem David gewesen ist. Doch wie heißt es so schön, wenn man gute Freunde haben will, muss man zuerst selber einer sein. Wenn man gute Freunde haben will, muss man zuerst selber einer sein. Ich habe vor kurzem mal einen gehört, der gesagt hat, hey, ich habe schon 150 Freunde auf Facebook. Und da sagt der andere, ah, ist gar nichts, ich habe schon über 300 Freunde. Als ich dieses bisschen Gespräch so mitgehört habe, dachte ich, Mann, was sind das für Freundschaften? Wie sehen die wohl aus? Was sind das wirklich echte Freundschaften? Ja, und wie sehen eigentlich unsere Freundschaften heute in dem Zeitalter von den Medienmöglichkeiten, auch Internet, Instagram, Facebook und Co. überhaupt aus? Ich glaube, dass wir von Jonathan und David hier lernen können, wie man guter Freund oder Freundin sein kann und wie man gute Freunde findet. Es sind mir 4 Sachen in dieser Beziehung aufgefallen, die ich noch mit euch teilen möchte. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, Jonathan ergreift die Initiative. Er geht auf David zu und das heißt hier, er verbindet sein Herz mit dem Herzen Davids, er schließt einen Freundschaftsbund. Der ältere, erfahrene Jonathan, höhergestellte Königssohn, baut hier eine Beziehung auf. Eine Freundschaft beginnt immer wieder mit der Initiative eines Einzelnen. Und ich ermutige dich, wenn du gerne Freundschaften haben möchtest, dann wage du doch auch vielleicht mal den ersten Schritt und geh auf eine Person zu. Trefft euch miteinander und vielleicht entwickelt sich daraus eine Freundschaft. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, Jonathan gibt Macht ab hier in diesem Bild, in dieser Situation nach dem Sieg über Goliath. Er stellt sich mit David auf eine Stufe und Jonathan gibt viel mehr von sich her, ohne etwas dann von auch David zu erwarten. Er schenkt David so viele Gegenstände von sich selber, die ihm wichtig waren oder die ihn Ehre gebracht haben, ihn ausgezeichnet haben, auch als Königssohn. Und er erwartet nichts von David zurück. Und ich frage mich, wie ist es in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen? Bin ich bereit, auch viel mehr manchmal zu geben, zu investieren, zu schenken, auch auf der Gefahr hin, dass ich weniger oder gar nichts zurückkriege? Und diese Freundschaft von David und Jonathan trifft auf Gegenseitigkeit. Hier heißt es, sie schließen einen Bund. Sie versprechen sich also gegenseitig etwas. Inwieweit bin ich bereit, meinem Freund, meiner Freundin etwas zu versprechen? Treue, Regelmäßigkeit, Ehrlichkeit oder auch Langfristigkeit. Und ein weiterer Punkt, was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte zwischen Jonathan und David, eine gemeinsame Extremsituation schafft die Ausgangslage dieser tiefen Freundschaft. Und da frage ich mich auch, wie ist es in meinen Freundschaften? Was ist da, wenn es mal schwierig wird, wenn es herausfordernd wird? Ziehe ich mich dann eher zurück von der Freundschaft oder kämpfe ich gemeinsam mit der Person, dass wir Sachen überwinden oder gemeinsam schaffen? Halten wir in schwierigen Situationen zusammen, durchkämpfen wir sie und so kann uns auch dann mehr verbinden. So entstehen erst richtig tiefe und wahre Freundschaften. Und auch nicht nur Freundschaften, sondern das Gleiche gilt auch für unsere Ehen. Ich möchte mit uns ein letztes Treffen von Jonathan und David anschauen. Wieder ist einige Zeit vergangen. David ist auf der Flucht. Mit 400 Männern versteckt er sich in der Wüste Israels. Wie muss es David und Jonathan gegangen sein? Der Vater, sein Vater verfolgte David. Er muss dieses Zusehen aushalten, jahrelang beobachten, diese Eifersucht, die den Vater zerfressen hat, dieses Misstrauen. Und das muss er zu Hause ausgehalten haben. Was wird ihm da geholfen haben? Ich glaube, dass ihm die Beziehung zu Gott alles gegeben hat, in dieser schwierigen Situation standzuhalten, durchzuhalten. Und so konnte er dann auch loyal seinem Vater und König gegenüber sein, sowie seinem Freund David. Und in diesen schwierigen Zeiten glaube ich, dass er seine Kraft täglich immer wieder aus dem Glauben an Gott geschöpft hat. Was muss das für eine Durststrecke gewesen sein? Ein zwischen den Stühle stehen. Ein letzter Bibeltext, den wir uns angucken, wo David und Jonathan sich begegnet, da heißt es, und David erfuhr, als er gerade in Horscheba in der Wüste Ziph war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn seinen Glauben an Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm, mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Und die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück und David blieb in Horesha. Ich finde diese Situation bemerkenswert. In dieser Situation stellte sich nochmal diese Freundschaft unter totalen Beweis. Obwohl er riskierte, zu David zu gehen und den Zorn seines Vaters auf sich zu ziehen, machte er sich trotzdem auf den Weg zu seinem Freund David. Und was tat Jonathan? Er ermutigte David. Er machte ihm keine falschen Hoffnungen oder stachelte ihn an, vielleicht sogar gegen seinen Vater Saul zu kämpfen. Nein, wörtlich heißt es hier im Text, er stärkte seine Hand in Gott. Jonathan verhalf hier in dieser schwierigen Situation, David nochmal auf einmal über die Hindernisse, über die Situation wegzuschauen, aufzublicken zu Gott, den rechten Blick David zu schenken, ihn daran zu erinnern, wozu Gott ihn berufen hat, dass Gott derjenige ist, der souverän handelt. Und trotz dieser unbequemen Lage stärkt ihn sein Freund in dieser schwierigen Phase und erinnert ihn nochmal an die Verheißung Gottes. Und das, glaube ich, macht auch eine tiefe Freundschaft aus oder eine tiefe Beziehung, dass einer dem anderen Mut macht und ihm hilft, auf Gott zu vertrauen. Und an dieser Stelle möchte ich uns ermutigen, dass wir auch nochmal davon Jonathan lernen, uns einander ermutigen und stärken, am Glauben an Gott festzuhalten. Und das möchte ich euch gerne mitgeben in die nächste Woche. Guck in deinem Umfeld, wo gibt es Leute, die schon an Gott glauben, und stärke sie. Und wo gibt es Leute, die vielleicht auch noch nicht an Gott glauben, dass du sie ganz neu auf Jesus hinweisen kannst. Durch vielleicht einen Bibelvers, den du ihnen zusprichst. Oder ein Gebet, was du mit ihnen sprichst. Sprich über deine Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast. Oder schenk Leuten ein gutes Buch. Biete ihnen deine Hilfe, Unterstützung an und lass dich da einfach von Gott leiten. Ich möchte kurz zusammenfassen. Jonathan war also ein Mann von Ehre und tiefem Glauben. Er war ein Held aus der zweiten Reihe und ein begabter Leiter. Und er vertraute Gott und setzte sich für ihn ein. Er kämpfte für sein Volk. Und er war in jeglicher Lage loyal, in jeglicher Art und Weise, in jeder Beziehung. Und ein Leben lang unterstützte er seinen schwierigen Vater. Trotz dieser Verhältnisse, dieser schwierigen Familienverhältnisse, der bedrohlichen Lage gegenüber der Philister, war er auf bewundernswerte Art und Weise immer an Gott dran geblieben und war ein Vorbild. Und Jonathan zeigt uns an dieser Stelle, was es heißt, auch den zweiten Platz oder die in der zweiten Reihe sich einzureihen und sich damit auch zufrieden zu geben. Und ich staune auch über all die Menschen, die das auch noch heute tun. Es gibt so viele Menschen, die das vorleben. Ich denke da allein auch an meine Mutter oder all die Mütter, die viel in ihrem Leben in uns Kinder investiert haben, sich geopfert haben, sich zurückgenommen haben an zweiter Stelle. Oder auch all die ehrenamtlichen Mitarbeiter hier in der Gemeinde oder auch in Werken, die nie hier vorne auf der Bühne aufgetaucht sind oder gesehen worden sind. Sie sind Leute der zweiten Reihe und doch so wichtig und so heldenhaft. Und ich bin mir sicher, dass dieser Segen in Ewigkeit noch aussteht von ihnen. Und Jesus wird einmal im Himmel zu ihnen Folgendes sagen, glaube ich. Wohl dir, du guter und treuer Diener, über wenig warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, gehe ein zur Freude deines Herrn. Und ich glaube, das ist, was am Ende zählt, dieser Zuspruch Gottes. Amen.